Wir kommen jetzt auch zu einer Frau, nicht zu der Frau von Jean-Marie Pfaff, aber zu einer Frau, die wirklich mit den dreckigsten Schuhen hier in dieser Sendung sitzt, die 3 nach 9 tatsächlich je gesehen hat. Ann-Kathrin Bendixen ist da. Nein, weil man muss sagen, also für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist leidenschaftliche Motorradfahrerin, du reist sehr gerne und du hast aus beidem einen Beruf gemacht. Und zwar würde man dich vielleicht als klassische Influencerin mittlerweile bezeichnen. Du hast also Sponsorenverträge mittlerweile, reist durch die Welt, nimmst deine Followerschaft, deine Community auf Social Media mit auf die Reisen und zeigst ganz viel von den Abenteuern, die du erlebst. Bei welchem Abenteuer sind die Schuhe so schmutzig geworden?
Ich bin gestern Offroad gefahren.
In Bremen?
Oder wie? Nee, ich war in Bad Kissingen und ja, da war es ein bisschen dreckig. Und ich habe einfach keine anderen Schuhe. Und dann dachte ich mir, ich habe ein schönes Kleid besorgt. Ich dachte mir, wenn ich jetzt aber ein schönes Kleid anziehe mit den Schuhen, ist es noch unangenehmer. Es ist einfach nur dieses Outfit. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich es kaschieren mit dem Tisch.
Aber so ich glaube, die Zuschauer sehen das von den Einstellungen. Deswegen spreche ich es lieber gleich. Ich finde es mega sympathisch. Und theoretisch könntest du jetzt hier nicht nur mit diesen Schuhen sitzen, die man vielleicht mit Motorrad assoziiert und mit Offroad, sondern du könntest theoretisch auch mit Fußballschuhen hier sitzen, weil du Fußball gespielt hast früher und auch mit Tanzschuhen. Was kannst du besser, Fußball spielen oder tanzen?
Ich würde behaupten, Fußball spielen.
Wie lange hast du Fußball gespielt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon über 10 Jahre auf jeden Fall. Ich bin damals mit 4 Jahren gestartet und habe, glaube ich, mit 14, 15 aufgehört, krankheitsbedingt und dementsprechend ja, weiß ich nicht. Tanzen hat einfach nicht so gut funktioniert. Ich war ja gerade bei Let's Dance. Und ich weiß nicht, wie ich den 4. Platz geschafft habe. Ich bin enorm dankbar für jeden, der da draußen angerufen hat. Aber das mit dem Tanzen lasse ich erst mal wieder ein bisschen sein.
Du hast mal gesagt, ich habe nie getanzt und besitze kein Rhythmusgefühl. Sind das die perfekten Voraussetzungen für eine Let's Dance-Teilnahme?
Das ist eine sehr gute Frage. Meine Oma ist absoluter Let's Dance-Fan und ich glaube, sie hätte mir das niemals verziehen, hätte ich das nicht angenommen. Und ich wusste ja auch, dass mein Körpergefühl jetzt nicht das Beste ist und dachte, gut, dann gehe ich in Show 1 oder 2 nach Hause, hoffentlich hat mich keiner bemerkt und dann ist das Ding gegessen. Aber ich bin dann auch sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, so weit gekommen zu sein, weil das sicherlich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben war und ich so viel auch über mich selber lernen durfte. Und ich meine, ich nehme mich selber auch auf die Schippe, aber jetzt gerade die letzten 2, 3, 4 Wochen habe ich viel gelernt und das mit dem Rhythmusgefühl ist zumindest ein bisschen besser geworden.
Ein weiteres sehr schönes Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: Der Endgegner ist nicht die Samba, der Endgegner bin ich selbst.
Ja. Warum? ich glaube, dass es in der Staffel sehr, sehr oft so gewesen ist, dass ich selber mich zum Endgegner gemacht habe und ich einfach die Worte von da draußen, ich meine, es waren so viele Menschen da draußen, die mich geliebt haben, aber auch so viele Menschen da draußen, die mich gehasst haben, die mir E-Mails geschrieben haben mit, ey, ich gehe ins Studio, nur um dich auszubuhen und ich habe ja schon alles gegeben, also ich habe alles gegeben, mehr wäre nicht gegangen und das heißt, ich habe mir die Worte schon zu Herzen genommen und am Ende des Tages mich zum Endgegner gemacht, weil ich die Worte angenommen habe und nach der Samba bin ich rausgeflogen und bin dann zurückgekommen und das stärker, weil ich das Ganze ablegen konnte und frei sein konnte und eine Leichtigkeit haben durfte, die ich vorher einfach nicht besessen habe. Und das war schön zu sehen, dass man auch den Endgegner besiegen kann, selbst in etwas, in dem man einfach absolut nicht gut ist, dem Tanzen, dass man auch was schaffen kann.
Dirk hat das ja vorhin auch gesagt, dass da jeden Tag so Hass über ihn ausgeschüttet wird. Schaut ihr euch denn diesen Scheiß an?
Ich muss sagen, ganz am Anfang, in den ersten 2 Shows, ja, weil ich auch einfach nicht so eine Erfahrung mit dieser Medienwelt hatte. Ich bin da so reingeworfen worden. Ich bin normalerweise mit meinem Motorrad irgendwo in der Welt unterwegs, im Dreck. Ich mache meine Videos selber. Ich wollte nie Influencer sein, nie so in der Gesellschaft diesen Platz haben, den ich jetzt habe. Ich bin dankbar, verstehe mich nicht falsch, aber es ist einfach etwas, wo ich reingerutscht bin. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie groß dieser Hass da draußen sein kann, wie missgünstig Menschen da draußen sein können. Und das ist wirklich unfassbar gruselig, was ich dort erfahren habe, wie ekelhaft Menschen einfach sein können, jemandem gegenüber, der einfach nur was wagt. Und der in einer Show ist, wo es nicht darum geht, tanzen zu können, sondern das Tanzen zu lernen. Und fand ich wirklich ekelhaft. Und dementsprechend, ja, ich habe es mir durchgelesen, weil ich einfach nicht wusste, was für Konsequenzen das für mich selber hat. Ja. Ja.
Und Dirk, schaust nicht mehr.
Okay. Also auf meinen sozialen Kanälen, also ich habe das am Anfang versucht, es ist ja dann auch ein bisschen journalistischer Sport geworden, dass man dann hingeht und die Leute konfrontiert und so, aber dann stellt man meistens nur fest, das sind Menschen, die wirklich die Kontrolle verlieren, wenn sie sich in den sozialen Medien bewegen. Das hat oft keine Substanz, oft steckt noch nicht mal die kriminelle oder bösartige Energie dahinter, die man vermutet, sondern das sind oft wirklich arme Würste. Und ich blocke die jetzt einfach. Und weil ich finde, man kann die Zeit, gerade in ernsten Zeiten, dürfen wir unsere Zeit nicht damit verschwenden, mit jedem Idioten endlos zu diskutieren. Die Leute sind es nicht wert.
Wäre das eine Sendung, du bist ja jetzt bei RTL, Dirk? Könnten die dich überzeugen, teilzunehmen bei Let's Dance?
Nein.
Aber du bist doch jemand, der die
weil ich glaube, dass dein Tanztalent meins noch himmelhoch überragt.
Unmöglich. Das habe ich also auch gedacht.
Es gibt zwei Dinge, von denen ich weiß, dass sie unmöglich sind. Das eine ist Singen und das andere ist Tanzen. Ich bin schon als Abiturient aus der Theatergruppe geflogen bei dem Versuch. Da hatten wir so eine professionelle Lehrerin, die ging an der ganzen Gruppe vorbei, hielt von mir an und sagte, du bewegst ab jetzt nur noch den Mund und tanzt nicht mehr mit. Das war die allererste Reaktion auf meine Versuche, mich in diesem künstlerischen Bereich zu bewegen. Und dann muss man einfach auch mal sagen, man kann ja auch nicht alles können, muss man ja auch nicht.
Das stimmt. Deswegen lass uns doch lieber über die Dinge reden, die du richtig gut kannst, wo dir keiner was vormacht, wo es keine Helme gibt, sondern ganz, ganz viel Unterstützung, nämlich das Motorradfahren. Wie kam es dazu, dass du das Motorrad geschnappt hast und auf deine erste Reise gegangen bist, die ja noch gar nicht darauf ausgelegt war, damit eine Community im Internet zu begeistern? Das war dein ureigenes, privates Projekt.
Genau. Ja, ich würde es ganz kurz anreißen, aber gar nicht jetzt groß irgendwie drüber reden wollen. Ich bin damals krank gewesen und mir wurde ein Gewächs aus der Augenhöhle entfernt. Und ich kann mich an einen Pfleger damals erinnern, der zu meinem Krankenbett gekommen ist und gesagt hat, du kannst dich gerade enorm glücklich schätzen, dass du das überlebt hast. Das hätte auch anders ausgehen können. Und das war für mich der Punkt in meinem Leben, in dem ich gesehen habe, ey, nur weil du jung bist, heißt das noch lange nicht, dass du alt bist. Du kannst, also jeder von uns kann einfach jeden Tag, jede Sekunde sterben. Und ich finde es so enorm, wie wir uns immer damit beschäftigen, was gestern war, was morgen ist. Es ist der Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich realisiert habe, ey, es ist so wichtig, einfach jeden Moment zu leben. Und wäre ich damals gestorben, wäre ich unglücklich gestorben. Wenn ich heute sterbe, 4 Jahre später, es ist mir natürlich nicht egal. Es ist gerade geil, ich möchte weiterleben, aber ich sterbe glücklich. Und
das ist nicht lebendig, wenn man was macht, was extrem ist. Das ist tatsächlich so.
Die Krankheit, die du hast, ist die ausgeheilt oder kann das wiederkommen?
Ich hatte tatsächlich auf meinen Reisen in Norwegen noch mal eine kleine Nach-OP. Aber seitdem bin ich einfach nie wieder zum Arzt gegangen. Mir geht's ganz gut. Oje. Nein, man muss sich keine Sorgen machen. Nee. Man muss sich keine Sorgen machen. Es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Mir geht's gut, ich bin gesund und ich denke auch, dass das so bleibt.
Aber die Gefahr wird nicht größer dadurch, dass du auf Reisen bist?
Nö, ich glaube sogar, dass die Gefahr geringer ist, weil ich ein Mensch bin, der so viel auch gesehen hat auf der Reise. Und umso glücklicher Menschen sind, umso mehr Menschen dem nachgehen, was sie lieben, umso gesünder sind die ganz häufig auch. Und ich habe das bei mir total beobachtet. Seitdem ich dieses Strahlen habe, seitdem ich so glücklich bin mit dem, was ich mache, bin ich gesund. Und es ist wirklich an dem ersten Tag meiner Reise gestartet. Ich weiß, dass damals mir gesagt worden ist, ey, du wirst wahrscheinlich auch chronisch Kopfschmerzen haben. Und ich bin im Autozug damals nach Lörrach gefahren und in dem Autozug waren die Schmerzen wie weggeblasen, weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich einmal reisen gehe, dann werde ich gesund. Und das war einfach so. Und da habe ich gelernt, was der Kopf auch mit einem machen kann.
Wir sehen jetzt, glaube ich, höre die Musik, ein paar Bilder, die wir einfach so mal ein bisschen zusammengestellt haben. Das sind teilweise Bilder eben auch von deinen Social-Media-Accounts, um mal zu zeigen, was du so alles machst. In wie vielen Ländern bist du mittlerweile unterwegs gewesen?
Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Länder das waren. Ich würde jetzt einfach mal grob schätzen, 20 in Europa starten mit einer alten, eigentlich fast schrotten Suzuki Bandit. Und 400 Euro habe ich mich damals auf den Weg gemacht und hatte eben nicht diese Möglichkeiten, die ich heute haben darf mit Social Media und so. Ich habe wirklich gedacht, die Reise geht 1-2 Wochen. Und,
du meinst, das ist die erste Reise, die du gemacht hast, ja, nach der Krankheit?
Genau.
Mhm. Ja. Bist du mit 400 Euro im Gepäck bist du los, ne? Und hast gedacht, mal gucken, wie lange es dauert.
Genau.
Wie lang war die Reise dann tatsächlich?
Naja, am Ende eigentlich bis jetzt. Das erste große Break ist jetzt letztendlich.
Ja.
Ach so, ja, 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 okay, warte, vielleicht muss ich die Geschichte ausbauen, damit man das versteht vom Fernseher draußen auch. Ich bin losgezogen mit 400 Euro und das Geld war sehr schnell alle. Ich dachte, dass ich vielleicht 1-2 Wochen damit reisen kann. Ich glaube, nach 3 Tagen oder so war mein gesamtes Geld weg. Und
das war relativ fix.
Ja, ich war in der Schweiz. Die Schweiz ist so teuer.
Die Schweiz? Schlimm. Dann hast du ja relativ lange durchgehalten, sparsam gelebt.
So sieht es nämlich aus. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber ich weiß noch, dass ich damals auch in der ersten Nacht mit dem Motorrad in Waldwegen lang gefahren bin und mir dachte, ja, hier ist ja schon kein Mörder oder Vergewaltiger, hier schlafe ich. Aber irgendwie hatte ich dann doch Angst und habe im Hostel geschlafen, dann war schon das erste Geld weg. Dann, Schweiz ist ja nicht Teil der EU, dann musste ich da noch für eine neue SIM-Karte Geld zahlen. Und auf einmal, ja, für die Autobahn musst du auch noch Geld zahlen. Auf einmal war das Geld weg und ich denke, ich kann doch jetzt nicht wieder zu meinen Eltern gehen.
Nach 3 Tagen.
Ja, das ist doch, was denken die von mir? Das hat meine Ehre nicht zugelassen. Und dann bin ich im Bauernhof angefahren und habe gefragt, ob die Essen haben. Und dann habe ich Spaghetti bekommen und durfte dort mein Zelt über die Nacht aufschlagen. Und die hatten dann einen Job, da durfte ich dann Kühe melken immer. Und die hatten dann wieder andere Bauernhoffreunde, wo ich dann Trecker fahren durfte. Und so hat sich das dann über 2 Jahre grob gezogen, dass ich immer arbeiten konnte an verschiedenen Plätzen und 10, 20 Euro oder so verdient habe, um wieder mein Motorrad aufzutanken, habe im Zelt gelebt und dann irgendwann kam das zustande, dass ich ein Buch geschrieben habe über meine Reisen, was Bestseller geworden ist, wodurch ich das Gefühl hatte, dass der Bekanntheitsgrad auch noch mal größer geworden ist. Viele Menschen gesagt haben, ey, wie geht das denn so ohne Geld reisen? Und dann habe ich damit Geld verdient, dass ich heute auch größere Reisen machen kann und mir das ermöglichen kann, auf andere Kontinente zu gehen. Ja.
Wie reagieren Menschen, wenn eine junge Frau mit solchen Schuhen, die ich übrigens toll finde, und einem Motorrad bei Ihnen vor der Tür steht und sagt, darf ich bei Ihnen im Vorgarten zelten?
Ich würde dann auch die Kühe melken oder was Sie sonst zu tun haben.
Ganz unterschiedlich, tatsächlich von Region zu Region. In Afrika wurde mir total liebenswürdig in den meisten Gegenden begegnet. Ich wurde häufig angenommen, mir wurde häufig geholfen. In den USA war es schon anders. Gerade im Süden der USA war das so, dass die haben halt auch teilweise ein bisschen komische Gesetze dort drüben, dass du, wenn jemand auf dein Grundstück kommt, du den legal abschießen darfst. Du musst den aber richtig erschießen, also in den Kopf oder ins Herz. Wenn du den nur ins Bein schießt, dann hast du das Schießen nicht gelernt und dann darf der dich verklagen. Das heißt, wenn ich dort an den Türen geklopft habe, war rückwärts, damit die mich nicht irgendwie erschießen können. Und man muss auch wirklich sagen, also legal erschießen können, und man muss auch wirklich sagen...
Das ist wirklich wahr, was du uns jetzt erzählst.
Das wurde mir so gesagt.
Okay.
In den USA habe ich das
Glück.
Ja, ja, ich glaube, den müssen wir nochmal durchführen hier. Aber es gibt ja die Geschichten, ne? Wenn jemand in die Garage kommt und so, ne? Da muss man schon aufpassen, weil da theoretisch darf man da vom Hausrecht da Gebrauch machen und
das
sofort
war,
schießen. Ne?
Das war gut. Ich habe das oft erlebt, dass jemand mit Waffen auf mich gezielt hat in den USA. Also das auf jeden Fall geschossen, aber
das heißt, die USA waren der gefährlichste Ort, an dem du warst? Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie vielleicht was Exotisches wie der Dschungel, wo irgendwie auch nicht?
Ja, USA war sicherlich eines der gefährlichsten Orte, da kann ich auch gleich nochmal wieder zu sprechen kommen. Aber auch Südamerika war in eigenen Gegenden für mich persönlich gefährlich. So war ich zum Beispiel in Chile unterwegs und wurde von einem tollwütigen Hund gebissen und musste mir dann 5 Tollwutspritzen reinjagen, um das Ganze zu überleben.
Wie lustig, dass du dabei lachst, wenn du das erzählst.
Ja, es ist Abenteuer. Natürlich ist es in dem Moment gar nicht schön. Aber ey, in dem Moment durch in dem Moment habe ich eine Frau kennengelernt, die mich zum Krankenhaus gefahren hat. Diese Geschichte ist so wirr eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll. Haben wir noch 2 Minuten?
Wir haben noch 4 Minuten,
wird mir angezeigt. Okay, optimal, dann hole ich die Geschichte noch kurz
raus. Vielleicht darf ich, weil ich kenne deine Geschichten, ja? Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dieser tollwütige Hund, der hat dich doch auf dem Weg, das Handy zu kaufen, gebissen.
Oh, da habe ich auch noch eine Geschichte.
Weil die Geschichte davor, wie es überhaupt zu diesem Handykauf kam, die würde ich auch gerne noch hören.
Okay, dann mache ich die.
Mach mal die.
Okay, perfekt.
Also du hast dein Handy verloren, ich helfe dir,
Ist mal weg. Ja, also ich war beim Bäcker, habe 2 Jungs getroffen, die meinten, ey, wir gehen so einen Wasserfall angucken, willst du mitkommen? Ich dachte mir, wow, das ist die Geschichte, das will ich machen. Dann sind wir bis in die Nacht zu so einem Wasserfall gelaufen und ich wollte dann vom Wasserfall Wasser trinken.
Mit 2 fremden Jungs.
Ah, die war, ja, das klingt jetzt komisch, aber es ist auch ein Menschengefühl.
Das ist wieder eine andere Geschichte.
Das ist ein Menschengefühl, was man
auch... Ich frage mich nur, was deine Mutter so denkt, aber
Nein, das muss man auch klären, das ist ein Menschengefühl, was man entwickelt, wenn man jetzt einfach so sagt, zwei Jungs. Natürlich klingt das erstmal komisch, aber ich glaube, das kennt jeder von uns. Von jeglichem Geschlecht kann man Leute treffen, die sind gut und die sind schlecht. Und das ist einfach etwas, was ich, glaube ich, auch über die 4 Jahre hoffentlich einigermaßen gelernt habe, dass diese Jungs sehr, sehr gut waren. Und jetzt kann ich auch erklären, warum. Wir sind zum Wasserfall gelaufen. Ich wollte aus dem Wasserfall trinken. Bin dann mit meiner Lederkombi in den Wasserfall gefallen und musste dann von den Jungs gerettet werden. Hab im Wasserfall mein Handy und mein Geldbeutel verloren. Und dann haben die mich zu deren Oma gebracht, die mir abends mitten in der Nacht noch ein Lavendelbad gemacht hat und eine Suppe gekocht hat. Und da habe ich dann 2 Wochen gelebt und auch auf dem Hof ein bisschen mitgeholfen. Und diese Frau war so Zucker. Da sieht man richtig, dass Menschen, die teilweise nichts haben, und die Frau hatte nicht viel, die hat mir ihre Kreditkarte gegeben, mich zum nächsten Handyshop geschickt und meinte, kauf dir ein Handy. Und hat mir vertraut, dass ich erstmal mit dem Code vertraut, dann vertraut, dass ich ihr das Geld wieder schicke, ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder ins Online-Banking reinkomme. Das war irre, was man für Menschen getroffen hat auf so einer Reise, das lässt sich nicht in Worte
fassen. Ja, und irre ist ja, Ann-Kathrin, dass die Geschichte, wir müssen ja jetzt zusammenbauen, also du fällst in den Wasserfall, das Handy ist weg, du hilfst damit, die Frau gibt ihr Geld mit ihrer Kreditkarte fürs Handy, auf dem Weg das Handy zu kaufen, beißt dich der tollwütige Hund. Dann geht's ins Krankenhaus, du kriegst 5 Spritzen gegen Tollwut. Und wie ging es dann weiter?
Ich kriege immer schon Signale, dass die Sendung langsam zu Ende geht.
Ich kriege noch keine Signale. Es ist schön, wenn man keinen Knopf hat. Ich liebe es. Wir werden heute überziehen.
Lass mich.
Ja, wenn ich das jetzt aushole, dann dauert das noch 20 Minuten länger. Lass uns das.
Guck mal, eine Minute haben wir noch. Bitte. Erzähl.
Ey, warte, ich erzähle eine Geschichte aus den USA. Ich bin in den USA unterwegs gewesen, in Florida. Und da bin ich einfach mit einer Familie langgelaufen an so einem Fluss. Und dann hat die hatten so einen Hund. Und dann ist ein Krokodil aus dem Wasser gekommen. Oh nee, das ist jetzt eigentlich ein trauriges Ende der Sendung. Hat den Hund gefressen. Das war mir das Ende. Okay, nee, vielleicht.
Es hat den. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen.
Nein,
30 Sekunden. Hier, 30 Sekunden habe ich noch. Lass mich jetzt überhaupt nicht mehr von denen stressen. Ohne Knopf im Ohr ist das Leben viel schöner. Ann-Kathrin Affe auf Bike heißt dein Instagram-Account. Das müssen wir natürlich jetzt noch sagen, weil vielleicht möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja noch mehr erfahren über deine abenteuerlichen Reisen. Aber warum Affe auf Bike?
Ich hatte damals Segelohren und das war einfach mein Mobbing-Spitzname in der Schule. Und so bin ich dann als Affe groß geworden und ich habe den Namen einfach nie abgelegt. Und heute ist er irgendwie was Schönes geworden.
Ann-Kathrin Wendt, vielen Dank.